Ich danke dir sehr, Bruder Neville. Der Herr segne dich, mein Bruder. Und guten Morgen, Freunde. Es ist beglückend heute Morgen. Es ist ein Vorrecht, ein großes Vorrecht, sollte ich sagen, um hier zurück zu sein, wieder in dem Tabernakel und diese Zeit zur Seite gelegt zu haben für unsere morgendliche Anbetung und Gemeinschaft um das Wort des Herrn. Ich glaube, einmal hieß es, ich habe mich gefreut, als ich zu ihm sagte, lasst uns gehen zum Haus des Herrn, um wieder bei Bruder Neville zu sein, meinem guten, teuren Freund. Und ich denke, es ist ein bisschen kühl oder ein bisschen warm da hinten. Wir haben, ich denke, einige Ventilatoren, die du auch benutzen kannst, also mit deinen Händen, betreiben kannst mit deinen Händen. So, also wir haben Ventilatoren, wenn du den Motor hast. Also bleibet nur in Bewegung. Oder wir hatten ja eine ganze Menge hier und ich denke, wir haben sie noch immer. Ich sehe, dass einige ihre Liederbücher gebrauchen oder was dies mehr sein. Nun ein Ding, wir versuchen jetzt für die Versammlung in der Zukunft diese Plätze, diese Gebäude auszuweichen, weil sie zu heiß sind. So, und das ist auch der Grund, warum wir heute Morgen sind, um diese Gebäude, diese Dinge alle auszuweichen. Und das einzige Ding, was es tun kann, das ist das Blut von unserem Herrn Jesus Christus. Das ist es, was es bewirkt. Und ich freute mich sehr, von den guten Nachrichten zu hören aus der Gemeinde, wie sie sich zum Besseren entwickelt und weitergeht mit dem Herrn und wie Gott sich Umgang hat mit euch in geistliche Gabe. Ganz gewiss bin ich Gott gegenüber dankbar für eure ernste Herzen, dass er Umgang mit euch haben kann und ich vertraue auch, dass er euch in der Mitte des von dem geraden und schmalen Weg halten wird, dass ihr euch noch zur Rechten, noch zur Linken abbewegen werdet. Und dann möchte ich unserem Bruder Colvin danken und seiner Tochter. Ich glaube, sie waren es, die hier vor ein paar Augenblicken dieses Lied sangen. Es gibt keine Tränen im Himmel. Das ist wunderbar. Ganz gewiss schätze ich das. Und was Bruder Neville da soeben sagte, von ihm und mir, von Jahren her, das kann ich auch sagen von Bruder Colvin. Wir haben einander auch schon Jahre gekannt. Und an ihn diese alte Evangeliumslieder singen zu hören und wie er seine Kinder erzieht im Wege des Herrn, das wirklich erhebt mein Herz. Gibt mir Freude zu wissen, dass Gott noch immer Menschen hat, die ihn lieben und sich um ihn kümmern. Wir sind so dankbar deswegen. Nun, seitdem ich zurückgekommen bin, habe ich gehört, dass viele getauft worden sind in den Glauben. Und wir sind sehr dankbar deswegen. Ich sehe meinen guten Freund, Bruder Elmer Gabbard, dahinter. Und ich habe gehört, dass er auch gerade noch nicht so lange her in den Glaube hineingetauft wurde. Ganz gewiss bin ich deswegen dankbar. Also, das macht unsere alte Jagdmannschaft da unten in Kentucky jetzt fähig, um den zulässigen Anzahl zu schießen ganz alleine. Also, ohne mich zu schießen. Ist nicht so? Also eine Bemerkung von mir dazwischen, also auf der Jagd, wenn sie auf die Jagd gingen, dann war nur von bestimmten Tieren eine bestimmte Anzahl erlaubt pro Tag oder pro Genehmigung, die sie bekommen hatte. Bei anderen Tieren sogar einmal im Leben oder einmal in einer Jagdsaison. Und dann geht der Predigt weiter und da muss ich denken und ich weiß, dass Rodney auch zuhört hinter im Raum und wenn er dahinter jetzt ist und Charlie sitzt ja vor mir, dass wir auch dorthin gingen. Und die Männer liebten es und sagten, ach, das sind doch nur Eichhörnchen. Und dann nahmen sie ein paar extra, wenn sie sie kriegen konnten. Aber ich habe dann mit denen geredet, dass das nicht richtig war. Und so jetzt, die ganze Gruppe ist ungefähr bekehrt. So, ich denke, wir müssen jetzt weiterziehen zum nächsten Kreis und die Leute dort gerade bügeln. Das würde ja fein sein. So, wenn ich so dann und wann zurückschaue, also so wie jeder Prediger mal den Weg, den er gegangen ist, zurückschaut, dann frage ich mir, also die Dinge, also wenn du Samen gesät hast, also viele von euch sind bekannt mit Johnny Appleseed in Amerika. Appleseed bedeutet Apfelsamen. Gut, und es gab auch in Schweden einen Mann, der so ungefähr das Gleiche getan hat. Er säte Blumen. Und man sagt, dass sie darum so viele schöne Blumen haben in Schweden jetzt, weil hat eben die Blumensamen gesät, überall, wo nur ein Fleck Erde finden konnte, wo Samen wachsen würde. Liebte die Blumen so, dass einfach den Samen überall rumgestreut hat. Und ist jetzt gestorben, aber sein Blumen leben weiter. Und da kommt ein Lied, das Zeitliche lässt Fußspuren in dem Sand der Zeit hinter uns zurück. Fußspuren, die vielleicht ein anderer, verlorener, schiffbrüchiger Bruder, während segelt, über Lebensozean sieht und dann wieder Mut fassen wird. Und das ist, was wir alle eigentlich lieben zu sehen, dass etwas, was wir getan haben, dass andere dadurch, also Vorteil haben, durch das, was wir getan haben. Vor ein paar Tagen, da saß ich und redete mit meinem treuen kleinen Freund hier in der Stadt, also ein Arzt, ein Doktor in der Medizin, Sam Eder. Und sagte, wie geht's dir, Bill? Und ich sagte, oh, so ziemlich gut, nehme ich an, Doktor. Ich sagte, und wie geht's dir? Sagte, oh, ich habe so eine ganze Menge Patienten. Und sagte, ich hatte heute Nachmittag 15 Untersuchungen. Ich sagte, nun, das ist alles schon gut, solange es Untersuchungen sind, wobei man nichts Verkehrtes findet. Ich sagte, weißt du, und dann redeten wir so miteinander, wie wir damals starten, als wir Jungs waren. Und ich sagte, nun gut, Doc, ich weiß auch nicht, wie lange ich hier noch habe. Wir sind ja beide schon in unsere 50er Jahre. Und sagte, das ist wahr, Bill. Und ich sagte, aber alle diese Jahre, also jetzt 31 Jahre im Dienst, habe ich mein Herz vorbereitet gehalten auf jene Stunde, wenn kommt. So, es macht auch nichts aus, wann kommt. So, sagte, das ist wahr. Und ich sagte, die größte Freude, die ich habe, ist für andere zu leben. Und sagte, das ist, was Leben ist. Das ist, was Leben wirklich macht, Wirklichkeit macht. Es ist, wenn also nicht, was du tun kannst oder für dich selber erreichen kannst, aber was du für andere tun kannst. Siehst du, das ist es. Dann ist es, wenn du wirklich lebst. Und wenn es vielleicht so ist, dass irgendjemand unter uns ist, der das noch nie getan hat, also versucht hat zu leben für irgendjemand, probier es dann aus. Und dann wirst du sehen, wie viel mehr das Leben für dich an Inhalt gewinnt. Und wenn du nicht lebst für das, was du für dich selber aus dem Leben rausholen kannst, aber was du einem anderen geben kannst im Leben, und dann wirst du herausfinden, dass es mehr gesegnet ist, dass es gesegneter ist, dann die Reichtümer oder irgendetwas, woran du denken kannst. Es ist das, was du für irgendjemand anders tun kannst. Also die Lasten des Lebens tragen. Und das Leben in sich selber ist schon eine Last. Und also es wird dann dadurch ein bisschen leichter für irgendjemand anders. Oh, du weißt einfach nicht, was Freude ist, es sei denn, dass du das mal versucht hast, etwas für irgendjemand anders zu tun. Und das lässt mich dann denken an diese 31 Jahre, das wird bald sein, von Dienst für den Herrn. Und ich denke, jeder Mann denkt dann oder stellt sich zu dann und dann mal die Frage, ja, hast du überhaupt etwas getan? Also, wenn jetzt zu seiner letzten Dienst kommt oder zu seiner letzten Stunde und dann mal zurückschaut, den Weg, den gegangen ist und sieht, was es erreicht hat und bewirkt hat und sieht, was geschehen ist, dann stellt man sich diese Frage. Und so wie ich gerade gesagt habe, es ist das, was du für andere tust, das zählt. Und so habe ich mir überlegt, was es sein würde, wenn ich am Ende von meinem Wege komme. Denn wir wissen alle nicht, zu welcher Zeit das sein wird. So, ich dachte darüber nach und schaute den Weg nochmal entlang zurück, den ich gekommen bin durchs Leben. Und dann sah ich die verschiedenen Hügel und die dornige Stelle und die Felsen und auch die schwierige Stelle, auch leichtes Gehen und was ich alles getan habe in jener Zeit. Und es wird einmal in einer von diesen Tagen zu der Stunde von meinem Abscheide an mir vorüberziehen. Und es wird das Het wird met een jeder van ons zo geschehen. Daar kunnen we alle sicher van zijn. Also, het wird bij een jeden mal erscheinen, oder het wird bij een jeder vorbeiziehen, wenn jene Zeit kommt. Und das bringt mich, oder das führt mich, etwas zu sagen, was ich lieber hätte laufen lassen, lieber hätte fallen lassen. Aber es führt mich, etwas zu sagen, was mich zerreibt in meinem Herzen bis auf den Grund. Aber was ich sage, ich bin gezwungen, das zu sagen. Und ich bin auch ganz klar darüber, dass es auf Tonband aufgenommen wird und dass die Welt es hören wird. Aber ich muss den Dienst verlassen aus einem Grund, warum es mir leid tut, dass ich deshalb gehen muss. Und vielleicht haben viele von euch schon davon gehört, ich werde mein Büro schließen und so weiter und das Feld verlassen. Ich weiß nicht, wo unser Herr mich hinführen wird und darüber habe ich keine Macht oder was er für mich zu tun hat. Aber ich denke über dem Ende von meinem Wege nach, wo ich auch anlangen werde. Und während des Lebensreise, da habe ich so viele Fehler gemacht, warum es mir von Herzen leid tut, weil ich denke, man ist eben ein menschliches Wesen und in der Schwachheit und so weiter und das veranlässt eine Person Dinge zu tun oder zu sagen, Dinge, die ja sich sogar zu benehmen, so wie er sich nicht benehmen möchte, wenn ich das richtig so übersetze, aber eben die Schwachheit eines Menschen nun, wir haben halt eben diese Zeiten. Aber da, und wenn es etwas gibt, was in meinem Herzen gewesen ist und was ich liebe zu hören, dann sind es diese Worte von unserem Herrn Jesus am Ende von meiner Reise, dass er sagt, du hast wohlgetan, du guter und treuer Knecht. Und oftmals habe ich gesagt, oh, ich möchte dastehen, wenn er sagt, kommet her zu mir. Aber den Wunsch war zu hören bei mir, dass er sagte, du hast wohlgetan. Und dass ich also nicht die Stimme hören würde, wie es im Original heißt, kommet her zu mir. Damals in der Zeit, dass die Bibel geschrieben wurde. Aber ich wünschte, ihn sagen höre, du hast wohl gehandelt, du hast wohl getan. Und wenn ich immer etwas gewünscht habe und wenn es immer einen Wunsch gegeben hat in meinem Herzen, dann ist es dieser gewesen, ein treuer Knecht von Jesus Christus zu sein, mein Herr und Heiland. Und ich möchte ein sauberes, klares Zeugnis haben, dass ich gestanden habe. Und in allen meinen Fehlern habe ich ihn doch von ganzem Herzen geliebt. Und das tue ich heute Morgen von ganzem Herzen. Und deswegen ist es, dass ich gezwungen bin, zu sagen, dass ich meinen Dienst verlasse. Es ist, weil da ist etwas entstanden unter den Menschen, was mich dazu veranlasst hat. Es ist, dass sie mich weggenommen haben von der Stellung als Prediger oder als Bruder und dass sie mich Jesus Christus genannt haben. Sie nennen, und also das würde mich brandmarken als ein Antichrist. Und ich würde Gott lieber als ein Drückeberger begegnen, also bevor ich ihn begegnen würde, als Antichrist und dass ich deswegen dann von seinem Antlitz weggetan werde. Ich hörte da ein paar Jahre her schon davon und ich dachte, es war ein Witz. Und ich begegnete einige Brüder, von denen ich heute Morgen in der Versammlung keiner sehe. Also zwei oder drei von ihnen waren mal beim Fischen. Und da traten sie an mich ran mit diesem Thema, in dem sie sagte, Bruder Brennen, bist du der gesalbte Messias, der Christus? Und ich legte meine Arme um diese beiden Brüder rum und um alle rum. Und ich sagte, Brüder, also wie ich doch versucht habe, ein wahrer Knecht Christi zu sein, so möchte ich nicht, dass ich noch einmal so etwas sagen höre. Und wenn es je nochmal so gesagt wird, dann werde ich das Feld verlassen mit einem sauberes Gewissen und ihr, die ihr das tut, ihr seid verantwortlich dann für jede Seele, die sonst während dieser Zeit gerettet wird. Werden könnte. Seht ihr, also, dass ich von dem Felde weggenommen wurde. Und ich dachte, dass damit erledigt war. Und ich hörte es noch ein paar Mal, aber es war nicht so. Und nun vor einige Tage in Kanada zeigte mir ein Bruder eine kleine Karte, was er in seiner Tasche hatte, und da hieß es, William Branham ist unser Herr, getauft im Namen William Branhams. Und ein kleiner, teurer, also wenn es nur mein Feind gewesen wäre, dann hätte ich gewusst, das ist ein Witz. Aber ein teurer, lieber Bruder kam her zu mir, um seine Sünde zu bekennen und seine Verkehrtheit und bekannte auch sein Glaube in mir als Jesus Christus. Und ich habe Briefe zu Hause und Anrufe von Chicago, von verschiedenen Städten, die haben mich gefragt, ob ich diesen Lehre glaube. Und ich habe alle Arten von Briefen, die ich empfangen habe in den letzten paar Tagen, und Anrufe von verschiedenen Stellen, von verschiedenen Städten, und so darüber, dass und sagte, dass ich Christus war. Bruder, das ist ein, oder Brüder, das ist eine furchtbar schändliche, ungöttliche Lüge des Teufels. Siehst du? Ich bin dein Bruder. Nun, das würde ja jede Person von seinem Felde wegbringen, Das würde jedermann veranlassen, also der Christus liebt, von der Sache wegzulaufen. Und ich ging dann zum Herrn, hier noch nicht so lange her, als ich zum ersten Mal davon hörte, ungefähr ein Jahr her. Und dann ging ich zum Herrn und er verwies mich auf eine Stelle bei Johannes, als er anfing zu predigen. Und sie hatte kein Prophet auf Erde schon so viele Jahre gehabt. Und es würde also, sie staunte alle in ihrem Herzen und dachten vielleicht, dass Johannes der Messias war. So denn ich, und wir wollen das lesen, das steht in Lukas 3, Vers 15, und da heißt es, als aber das Volk in Erwartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach und so weiter. Und wir gehen brennen weiter und so dann, und irgendwie beruhigte sich dann die Sache. So, ich ließ es dann so gehen. Aber als nun dieses geschah, dann wusste ich, dass etwas unternommen werden sollte. Und ich möchte dieses sagen, dass die Vision und der Engel des Herrn, der erschien am Fluss, also wenn dieses meine letzte Botschaft sein würde, oder die letzte Sache zu der Gemeinde und zu der Welt, also diese Dinge sind wahr. Wie der Engel des Herrn, oder wie der Engel des Herrn angeht, soweit wie der Engel des Herrn steht wirklich. Und ich unternahm auch nichts, als die Menschen mich so viele Male Prophet nannten. Weil ein Prophet im Englischen Testament ist ein Prediger. Einer, der weissagt, einer, der das Wort hervorsagt und so weiter. Und ich ließ das gewähren, weil man könnte dann einfach alles entkräften oder man könnte das auch eigentlich entkräften. Aber wenn es nun so weit kommt, dass sie sagten, gesalbte Christus oder so etwas, das ist so viel für mich. So, das konnte ich nicht vertragen. Und so dann ungefähr, ich verließ die Versammlungen in Kanada und da fand ich raus, dass da ganz weit oben unter den Eskimos und Indianern war es auch schon gekommen. Und so, es zerriss mich ganz und gar. Und die Jagdreise, die ich schon so lange geplant hatte, musste ich absagen. Ich hatte nämlich Angst für ein Jagdunglück, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich wurde so zitterig und schlechter, als wie ich jetzt hier stehe. Und ich konnte es einfach nicht länger vertragen, daran zu denken, dass diese 31 Jahre von Dienst wegfließen würde durch das Ausgussrohr des Teufels. Und wenn ich dann weg bin, was würde sie dann sagen? Ach, da ist er. Das ist genau, was es war. Und dann all diese Einfluss, die ich hatte auf den Menschen. Und dann siehst du eben, wo es hinkommt. Ich würde ein Antichrist sein. Und das konnte ich nicht vertragen. Und ich dachte, ich würde lieber sterben in den Wäldern, also als ob ich auf mein Gewehr gefallen bin oder dann ich sah also, und dann musste ich wieder denken an meinen kleinen Josef und so weiter, der noch erzogen werden sollte, musste. Und so, ich war nicht in der Lage, um auf die Jagd zu gehen. Ich verließ die Wälder und kam nach Hause. Und ich bin jetzt ungefähr 8 oder 10 Tage einfach zerrissen, unter solch einer Spannung. Ich dachte, ich verliere meinen Verstand. Ich habe jedem angebeten, von mir wegzubleiben und mich alleine zu lassen, weil ich war so in der Klemme und so nervös und so durcheinander und so zerrissen. Aber ich überlegte mir, wenn es irgendein Feind von mir gewesen wäre, dann würde es schon richtig gewesen sein. Dann würde ich einfach darüber gelacht haben und würde weitergegangen sein. Aber wenn es nun so weit ist, dass es ein teurer, lieber Bruder ist, ein teure Schwester, das ist, was mich verletzt. Und ich sagte, Herr, diese Sache ist jetzt zu groß für mich. Also ich muss einfach weglaufen jetzt und es in deine Hände lassen. Ich weiß nicht, was ich sonst tun könnte. Und vor ein paar Abende, um mich zu vergewissern, da hatte ich eine Heimsuchung des Herrn. Und ich sah eine kostbare kleine Schlange, die schwarz und gelb war, und redete fortwährend auf mich ein. Und diese Sache traf mich am Bein, aber das Blut da war so reich, dass es einfach keine Auswirkung auf mich hatte. Und ich schaute nach unten, und dort war es genau, wo ich schon mal vorher gebissen worden war. Und ich drehte mich schnell um mit meinem Gewehr und erschoss die Sache, traf sie genau in der Mitte von dieser Sache. Und ein Bruder sagte, ich drehte mich um mit meinem Gewehr seinen Kopf abzuschießen. Und der Bruder sagte, tue das nicht, nimm nur den Stock, der bei dir liegt. Und als ich mich dann umwandte, um diesen Stock aufzunehmen, da verschwand es in irgendetwas Wasser, also irgendeine Pfütze, die da war. Und ich sagte nun, also es kann sowieso nicht viel Böses mehr anrichten, weil ich glaube, der Bruder oder die Brüder waren sich, Bruder Brenham sagt beides, der Bruder oder die Brüder waren sich im Klar darüber, dass das auch eben geschehen würde. Ich sagte, sie hat ihre tödliche Wunde, so wird sie sterben. Und ich habe viele Glieder von meiner Gemeinde hier die Frage gestellt, also in diese Tabernakel, mein Bruder Neville und mit mir hier, also die an mich herantraten mit der gleichen Frage. Brüder und Schwester, habe ich nicht versucht, vor euch ein treuer Knecht Christi zu sein? Habe ich nicht versucht, euer Bruder zu sein? Nun, wie es auch sei, es ist ein Geist auf teure Menschen. Viele Menschen haben mich das gefragt, aber es ist ein Geist. Und ich hoffe, dass sie heute, die Schlange wahrscheinlich, ja, dass sie heute ihre tödliche Wunde, aber ihr sagt auch, dass der heute seine tödliche Wunde bekommt und schnell wegsterben wird, so dass ich wieder zurückkehren kann zu dem Dienst. Bis dahin möchte ich jeder von euch beten, für mich zu beten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Haus ist zu verkaufen und ich kann es einfach nicht vertragen. Ich laufe nur umher, ich stehe nur rum und ich werde vollständig irrsinnig. Und so möchte ich, dass ihr für mich betet. Und bedenke, wenn ihr mich je geglaubt habt, als ein Knecht Christi zu sein, dann bedenke, das ist ein Irrtum, es ist falsch. So spricht der Herr, es ist verkehrt. Habe nichts damit zu tun. Ich bin dein Bruder, euer Bruder. Lasst uns unsere Häupter beugen. Himmlische Vater, mein Fleisch zittert und meine Hände pressen sich zusammen, meine Zehe ziehen sich hoch in meinen Schuhe. O Gott, sei mir gnädig. Was habe ich je getan, dass ich dieses verdiene? Ich bete, dass du mir gnädig seist, Herr, und alle. Und da oben auch bei diesen teuren, lieben Leuten, möge sie ihr Irrtum einsehen und was sie getan habe, Herr, dass sie das Herz von ihrem Bruder breche. Nicht nur von ihrem Bruder, aber von unserem Heiland, unser himmlischer Vater. Und ich bete, dass du unsere Irrtümer vergibst, Herr, lass das heilige Blut Christi nun unsere Wesen, unsere Personen, wie wir alle sind, zusammenziehen, Herr, und gesegnet sei das Band, das unsere Herzen in christliche Liebe und Gemeinschaft zusammenbindet. Gott möge der Feind, der an unsere Brüder und Schwestern angetreten ist, möge er sein tödliche Wunde empfangen, dass er nicht länger existieren kann und möge er direkt absterben, Herr. Wenn du das tust, Vater, dann werde ich wieder zurückkehren zum Felde. Bis dahin dann, Herr, bin ich dein Knecht mit einem zerbrochenen Herzen. Und ich warte und ich warte und es ist so groß, dass ich noch etwas hier unternehmen könnte. Mit Tränen und mit Weinen und mit Überzeugung habe ich es versucht, Herr, von ganzem Herzen, du weißt, mein Herz, um dieses abzustoppen, bevor es so weit kam. Aber es ging über meine Kräfte hinaus, dass ich es tun könnte. So, Vater, ich übergebe es all in deine Hände, von diesem Pult her, wo ich alle diese Jahre gepredigt habe. Ich übergebe es jetzt in deine Hände. Und nun kümmere du dich darum, Vater, auf deine eigene göttliche Art. Und wenn es dann alles zu Ende ist und alles ist vorbei, dann wird dein Knecht zurückkehren. Bis dahin werde ich warten, bis dass ich von dir höre, Herr. Segen uns jetzt und gib uns eine große Versammlung heute, während wir doch hier nicht nur allein für dieses da sind, aber nur um dieses klar und offenkundig zu machen vor der Welt. Dass ich wissen möge, Vater, dass ich dich liebe und ich glaube und dass ich vor dir gestanden habe und dass ich das nur gewollt habe. Wenn ich gehen muss, lass mich gehen, Herr, mit einem sauberes Herz und ein klares Zeugnis, dass ich dich geglaubt und vertraut habe. Gewähre es. Und ich werde dich preisen und dir die Herrlichkeit geben durch alle Zeitalter, die kommen werden durch Jesus Christus. Amen. Und nun zu den Schriften. Lasst uns aufschlagen der Bibel. Also ich dachte heute Morgen, es würde eine gute Sache sein, wenn es Bruder Neffel nichts ausmacht, dass wir einfach weitergehen in ein paar Minuten mit. Nun, lasst mich es also niemals mehr hören, dass es erwähnt wird unter euch. Bleibet im Gebet und halt es fern und schließt die Sache jetzt ab. Seht ihr? Also, ich bin jetzt 52 Jahre alt und ich denke, vielleicht, wenn Gott mich noch spart, dann bewahrt, dann habe ich noch ein bisschen Leben übrig. Und ich möchte jede Unze von meiner Zeit für Christus ausgeben. So bedenke, ich verlasse jetzt, ich gehe jetzt, weil ich dazu getrieben worden bin, das zu tun. Und nun in Offenbarung, im 4. Kapitel, wo wir damals aufhörten, als wir studierten, also Offenbarung 4. Kapitel, glaube ich, im letzten Teil vom Vers oder Kapitel. Also wie viele lieben diese Offenbarung? Wunderbar. Nun, wir hörten, glaube ich, auf beim 5. Kapitel, ist nicht so? Wir hörten auf beim 4. Kapitel, bei den vier Wesen. Nun lasst uns jetzt ans Wort herangehen und diese Dinge, die hinter uns liegen, vergessen. Bruder Brennan betet dann, Vater Gott, hilf uns nun, jetzt nun wir nervös sind. Aber nun wir das uns ans Wort herannahe, also und dann kommt eine Bibelstelle, die er eigentlich teilweise hier erwähnt. Ich will ihn ganz vorlesen aus Philipper 3, Vers 14, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Gib uns das Wort heute Morgen und ernähre unsere hungrige Seele, denn wir sehnen uns her und warten auf diese kostbare Salbung des Heiligen Geistes. Komm unter uns, Herr, vergib unsere Sünde und Übertretungen und lasset uns dein Knechte sein. Das fragen wir, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Nun, wir nahmen die Gemeindezeitalter durch, die sieben Gemeindezeitalter. Und dann jetzt, ich glaube, einige von euch versuchen also, schreiben dieses auf, diese Gemeindezeitalter. Und dann kamen wir hinein ins 4. Kapitel von dem Buch von Offenbarung. Was ist dieses? Dieses ist die Offenbarung von Jesus Christus. Die Offenbarung und die Offenbarung wird genannt im Latein, also Apokalypse, das bedeutet offenbar werden. Also die Decke davon nehmen, zur Schau stellen, offenlegen. Also herausbringen die Offenbarung von Jesus Christus, der war, der ist und kommen wird. Die Wurzel und das Geschlecht von David. Und nun, im 4. Kapitel fanden wir heraus, dass Johannes aufgenommen wurde in den Himmel, nachdem er die Gemeindezeitalter gesehen hatte. Also lasst uns jetzt ein bisschen die Sache untermauern und dann werden wir, also vielleicht das Beste ist, dass wir ein paar Verse jetzt lesen aus dem 5. Kapitel und dann werden wir direkt da mit diesem Hintergrund anfangen. Und ich sah in der Rechte desse, der auf dem Throne saß, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig mit 7 Siegel versiegelt. Also man kann das Komma auch anders lesen, dann heißt es, und ich sah in der Rechte desse, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Und ich sah in Mitte des Thrones der 4 lebendigen Wesen und in Mitte der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die gesamt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechte desse, der auf dem Thron saß. Und nun, im 3. Kapitel von Offenbarung, finden wir das Ende von dem Gemeindezeitalter, was endete mit Laodicea, lauwarmes Gemeindezeitalter. Dann finden wir heraus, dass sofort danach Johannes aufgenommen wurde im Geiste hinein in den Himmel. Und er sah die Dinge, die waren, die kommen werden und die Dinge, die gewesen waren. Dann finden wir heraus, dass die Gemeinde nicht mehr erscheint bis zum 19. Kapitel von Offenbarung. Dann kehrt sie wieder mit ihrem Herrn, herrlich gewaschen in den Blute. Und nun in diesem letzten Zitat, also nur um ein bisschen Hintergrund, also um festzulegen, wo Johannes jetzt ist, fanden wir raus, dass in dieser letzten Botschaft, also ich habe noch mal kurz es durchgeschaut, einige von den Notizen, wovon ich gesprochen habe, also Johannes wurde aufgenommen oder aufgeführt, hinaufgeführt in den Himmel, und sah diese Dinge. Und ich hatte dort bemerkt, dass er mir eine Offenbarung gegeben hatte. Weißt du, nach seiner Auferstehung waren viele mit ihm und einige sagten, was wird geschehen mit diesem Mann, der da an deiner Brust liegt? Das war ja Johannes. Und Jesus drehte sich um und sagte, ja, was geht es euch an, wenn er bleibt, bis dass ich komme. So er hat nie, und dann ging von dort ein Wort aus, oder frei, dann entstand dort eine Lehre. Seht ihr, wie einfach sowas anfangen kann? Da ging eine Lehre heraus, dass Johannes nicht sterben würde, bis dass er Jesus kommen sehen würde, oder bis zu seinem zweiten Kommen. Die Bibel sagte, dass von dort aus eine Lehre anfing. Nun, wie dem auch sei, Jesus hat es aber nie so gesagt. Er sagte, was geht es euch an, wenn er bleibt, bis dass ich komme? Nun, wir finden heraus, dass er raufgenommen wurde in den Himmel und er sah von da an bis zum Kommen des Herrn, als ob er da gewesen war und es alles geschehen sah. Johannes selber lebte nicht, also er wurde 90 und noch ein paar Jahre alt und dann starb er ein natürlicher Tod, der einzige von den Aposteln, nachdem er aus seinem Exil gekommen war von dem Insel Patmos. Und nun, es gibt hier einen hervorragenden Punkt in dieser Hinsicht. Ich habe mein schwarze Tafel hier, aber nun, ich möchte die Betonung legen auf ein bisschen, also bevor wir die wesentliche Sache berühren, oh, dieses ist herrlich, es ist wunderbar, ein wunderbares Kapitel. Und dann, das nächste Kapitel fängt an mit dem Öffnen von den Siegel, oh. Und dann müssen wir einfach gehen von dort und gehen zu verschiedenen Stellen in der Bibel, um diese Siegel zu bekommen, als sie geöffnet wurde und was diese Geheimnisse sind. Oh, sie sind herrlich, einfach reich an geistlichen Vitaminen. Und nun wir sehen, Dat is een van deze grote, außergewöhnliche dingen waarop ik eure aufmerksamkeit ziehen möchte, is, dat waren die lebendigen Wesen van de laatste taal van kapitel 4. Die Johannes sah, wie sie de Bundeslade bewachte. En erinnert ihr euch noch, wie sie aufgestellt sind, genau wie Israel war, als es unterwegs ist, oder unterwegs war? Sie hatten also, da war ein Angesicht von einem lebendiges Wesen. Und sie fanden heraus, dass diese Geschöpfe waren kein Engel, noch waren sie Menschen, sie waren Cherubim. Wir fanden sie im Alten Testament bei der Bundeslade und wir finden sie im Neuen Testament. Und dann finden wir sie im Kommen des Herrn wieder. Cherubim, Mehrzahl, die der Gnadestuhl bewachen. Der Gnadestuhl, woran niemand sich herannähern konnte, es sei denn, dass eine Versöhnung da war für jene Person. Der einzige Weg, dass das Heiligtum, also wenn es besprengt war mit dem Blut, dann wurde es ein Gnadestuhl. Aber nachdem das Blut weggenommen war, dann wurde es ein Gerichtsstuhl. Und oh, niemand konnte sich die Gerichte Gottes stellen. Das einzige Ding, was wir tun können, das ist Ausschau halten nach Gnade, nicht nach Gericht, nicht nach Gerechtigkeit. Wir können uns seine Gerechtigkeit nicht nähern, weil seine Gerechtigkeit, also er muss sein Wort halten. Und sein Wort halten bedeutet, an dem Tage, dass du davon isst, wirst du sterben. Und wer wünschte sich also dann seine Gerechtigkeit? Ich wünsche mir diese seine Gerechtigkeit nicht. Ich rufe um Gnade. Oh, sei mir gnädig, Gott. Und diese Gnadestuhl ist besprengt. Aber es gab eine Zeit, worin dieses Heiligtum gereinigt wurde. Es wurde ein Gerichtsstuhl, oder es ist ein Gerichtsstuhl, solange das Blut nicht auf dem Stuhl, auf dem Gnadestuhl ist, auf dem Stuhl ist. Und wir nähern uns jetzt dieser Zeit. Oh, wir nähern uns jetzt in diesem Zeitalter eine Reinigung vom Heiligtum und das Gericht kommt auf die Erde. Seht ihr? Solange als das Blut da ist, kann Gott die Erde nicht zerstören. Solange als Blut da ist, also ist keine Sünde vor Gott. Jeder Mann ist richtig, weil es gibt eine Versöhnung für jeden Mann. Aber wenn du es unterlässt, jene Versöhnung anzunehmen und in seine Gegenwart zu gehen, dann bist du ein Sünder und bist du über jene Gnade hinaus. Und dann hast du dich selber gerichtet. Aber jetzt, während es Gnade gibt, mach den Satz nicht fertig. Aber wenn die Reinigung vom Heiligtum kommt, dann geht das Blut von dem Gnadestuhl herunter und dann fällt der Zorn Gottes auf die Erde. Oh, Gott sei uns gnädig, dass wir in dem Tag nicht ohne Gnade Gottes gefunden werden. Und nun, wir sehen hier drinnen, also ich werde versuchen, es irgendwie zu vergeistlichen hier oder es irgendwie hier mit meiner Hand jetzt zu zeichnen. Also es gab da vier Ecken, also wie Israel dann gelagert war, gab es vier Ecken. Und sie hatten dann der Bundeslade, die Arche, in Mitte. Und an der vier Seite vom Zelt gab es drei Stämme von Israel. Das sind drei Vierer, das ist 12. Oder lieber gesagt, es gibt vier Dreie und das ist 12. Und jede Drei hat ein Haupt und jedes ein Haupt von dem Stamm. Einer von ihnen war Ruben. Und er war immer im Süden gelagert. Er war das Haupt des Menschen. Und Ephraim war im Westen und mit seinen drei Stämmen und war der Ochse. Und dann im Osten war Juda, das ist der Löwe. Und im Norden war dann, der ist der Adler. Und nun beachte. Und erinnert ihr euch noch? Und also ihr werdet euch alle noch daran erinnern, weil wir hatten das damals alle gezeichnet. Also der Adler, der Ochsen, der Mensch und der Löwe. Und nun beachte, Juda bewacht das östliche Tor. Und Christus ist der Löwe vom Stamme Juda. Und er wird herabsteigen von den östlichen Himmeln und hineingehen auf den Wegen des Tores. Und er kommt von dem östlichen Tor, also vom Stamme Juda, und er ist der Löwe vom Stamme Juda. Und wir finden heraus in unserer Botschaft heute Morgen, dass er noch immer angekündigt wird. Der Löwe vom Stamme Juda, der Wurzel von dem Anfang von David. Der Wurzel, der Anfang von David, und David war der König ewiglich. Und Christus sitzt auf dem Throne Davids im tausendjährigen Reich, und das ist ewig König. Niemals wird es David an einem Nachkommen fehlen, heißt es. Halleluja. Also niemals wird es David fehlen. Gott hat es versprochen und sagte, niemals wird es David an einem Nachkommen fehlen. Du sagst, ja, was dann heute? Wo sind denn diese jüdischen Richter oder jüdische Fürsten? Er hat noch immer einen Same. Christus ist sein Sohn in Übereinstimmung mit seinem Fleisch oder nach seinem Fleisch. Und einmal wurde es gesagt, also dem David wird es nie an einem Nachkommen fehlen, und das ist genau richtig. Und Christus ist der Löwe vom Stamme Juda, wo David herstammte. Und nun, wir finden heraus, dass sie die Wächter waren von dem Gnadestuhl. Sie bewachte den Gnadestuhl. Und nichts konnte zu ihm kommen, es sei denn, dass es kam über diese Stämme, also bevor es zu dem Gnadestuhl kommen konnte. Und jeder Mensch war einfach bereit, sein Leben dafür zu geben. Jeder Israelit im Lager würde dafür sterben, bevor etwas da ins Lager hineinkommen konnte und diese Gnadestuhl nehmen konnte. Und nun, wir finden heraus, dass das die Ordnung vom Alten Testament ist. Aber im Neuen Testament, da haben wir die gleiche Ordnung. Da wurde der Gnadestuhl auch bewacht. Oh, ich hoffe, dass ihr das jetzt erfasst. Der Gnadestuhl ist immer noch bewacht, hat noch immer seine Wächter. Und wir fanden heraus, dass diese Wächter vom Gnadestuhl sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Sie bewachen die Apostelgeschichte, die Handlungen des Heiligen Geistes, die unter den Aposteln getan wurde. Also die Apostelgeschichte vom Neuen Testament. Und die vier Verfasser von den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die bewachen alle diese Gnadestuhl, um zu zeigen, dass es Gott ist, der Heilige Geist heute. Jede Schriftsteller, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und jeder von denen wird dieses wahre Evangelium von Jesus Christus, der Herr Jesus Christus, unterstützen und die Handlungen des Heiligen Geistes. Und nun, wenn wir darüber hinausgehen, dann ist es es eben nicht mehr. Aber es untermauert wohl, oder sie untermauern wohl, die wahre Botschaft. Zum Beispiel, wir finden raus in Apostelgeschichte 2, Vers 38, da heißt es, bekehret euch und sei getauft im Namen des Herrn Jesus Christus für die Vergebung von eurer Sünde. Aber heute haben sie angenommen den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes, um darin getauft zu werden. Dafür gibt es keine Schriftsteller, da gibt es keine Grundlage dafür. Das gibt also, für das gibt es keinen Wächter. Nicht ein Ding. Du sagst, aber Matthäus hat es gesagt. Matthäus hat es gerade bewacht. Matthäus 28. Aber es heißt in Matthäus 1, Vers 18, in Vers 18 heißt es, die Geburt Jesu Christi war aber auch so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen war, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, in dem er gerecht war und sie nicht öffentlich zur Schau stellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Indem er aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie brennen noch zwischendurch. Und dann, der Heilige Geist und Gott der Vater ist die gleiche Person, oder sonst hätte er zwei Väter. Seht ihr? So seht ihr es jetzt. Dann Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Brennum geht dann weiter. Also Gott würde eben mit uns sein, genannt Emmanuel. Das ist Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist in einem Namen, Jesus Christus. Und was das Tor gegen Irrtum bewacht, oder man kann auch sagen, die Wächter bewachen dieses Tor gegen, dieses Eingangstor gegen Irrtum. Vor ein paar Tagen hier in Chicago, vor dieser Predigerversammlung von Chicago, von Größe Chicago, also ich wusste, der Heilige Geist machte mich wach in der Nacht und sagte mir, stelle dir beim Fenster. Ich sagte, und dann sagte er, der Heilige Geist, da gibt es eine Gruppe von Prediger und die habe ein Frühstück für dich organisiert. Und er sagte weiter, aber sei auf der Hut, sie werde dich angreifen in Bezug auf diese Dinge. Ich sagte, ich danke dir, Herr. Und es zeigte mir, wo es sein würde. Und ich ging und sagte es einige Prediger, also Bruder Carlson, Bruder Tommy Hicks, wie es alles sein würde. Ich sagte, das Gebäude, was ihr bestellt habt, das wird es nicht sein. Wir werden zu ein anderes Gebäude gehen. Dann sagte ich, wie, wo Dr. Metz sitzen würde und wie ein farbiger Mann hineinkommen würde und so sitzen würde und alles. Und dann an jenem Morgen sagte sie, also mein Sohn sagte zu mir, er sagte, Vater, ja, gehst du dorthin zu dieser Streiterei dort? Ich sagte, ich gehe dort nicht hin, um zu streiten. Ich gehe dort rüber, gesalbt mit dem Heiligen Geist, mit einem Wort Gottes, das diesen Gnadestuhl bewachen wird, solange als er dort ist. So, und als wir dorthin kamen, bevor sie überhaupt eine Gelegenheit hatte, ein Ding zu fragen, sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, nun ist die Zeit, um es zu sagen. Ich sagte, ich weiß, warum ihr hier seid. Ich sagte, nun, Bruder Hicks und du, Bruder Carlson, Haupt von der christlichen Geschäftsleute, ich sagte, ist da etwas, was nicht was anderes ist, als genauso, wie der Heilige Geist es mir vorgestern gesagt hat? Also, dass ihr diesen Raum nicht haben sollt und dass wir hier sein würden. Und sie sind genau, es ist genau so. Und ich sagte, oh nun, schau, jedermann sitzt genauso, wie er sitzen würde. Und ich sagte, also die Sache, womit er an mich herantreten wollt, ihr, ist in Bezug auf den Namen Jesu Christi um die Taufe. Und dann als, also der Heilige Geist fing an, das Wort Gottes zu nehmen, es zu offenbaren und es so auszulegen, während alle diese Dreieinigkeitsprediger dort saßen und sich über den Tisch die Hände reichte, der eine, der andere, mit Tränen über ihre Wange. Und dann hörte ich, dass 72 von denen zu der Tabernakel kommen würde, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Siehst du, der Gnadestuhl ist bewacht, seht ihr? Der Heilige Geist bewacht den Gnadestuhl. Wir müssen es ganz genau halten, also lasst das Wort Gottes, also diese großen Botschafter sitzen dort, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, und unter den Mauern jede Handlung des Neuen Testamentes. Und nun, das ist ganz genau, was ich sagte in dem ersten Teil von dieser Botschaft heute Morgen. Lasst uns es alles bewacht halten durch das Evangelium, seht ihr? Also halt es direkt dort, wo die Evangelien bewacht sind, oder wo die Evangelien es bewachen. Und nun, wir finden heraus da, dass sie Gottes Gnadestuhl im Alten Testament bewachte. Und da Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und alle, und sogar der Löwe vom Stamme Judas, hatte sein Leben hingelegt, um diese Gnadestuhl zu bewachen. Lass sie, lass er besprengt sein mit seinem eigenen Blut, oder lass es besprengt sein mit seinem eigenen Blut. Und da steht er, diesen Morgen, heute, der große Überwinder, der herabsteigen wird vom Osten eines Tages, und wir werden ihn sehen. Und nun, wir werden schnell weiterschlagen, weil ich weiß, es gibt noch ein Tauffeier. Und was ist dieses siebenmal versiegelte Buch? Oh, welch eine Sache. Habt ihr bemerkt, wie es hier heißt, oder es gab sieben Siegel an der Rückseite des Buches und etwas, oh, möge Gott uns jetzt helfen und uns Mut geben und vielleicht früher oder später, dass wir das bringen können an euch. Schau, dieses ist nicht geschrieben im Worte, es ist versiegelt an der Rückseite des Wortes. Das Buch wurde versiegelt durch diese sieben Siegel. Das ganze Geheimnis des Buches ist versiegelt in diesen sieben Siegel. Dies ist einer von den allergrößten Kapiteln im ganzen Buch der Offenbarung. Schau, und dann liest er nochmal Offenbarung Kapitel 5, Vers 1. Wir haben diesen Abschnitt soeben schon gelesen. Aber da heißt es dann, ich lese es noch eben. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, mit sieben Siegel versiegelt. Also an der Außenseite der Bibel, also was die Bibel also so gar nicht sagt, es ist versiegelt da drinnen mit sieben Siegel, die Geheimnisse Gottes. Nun, was ist es? Nun beachte, ein Siegel stellt ein vollendetes Produkt dar, etwas, was schon auf die Probe gestellt ist, geprüft ist und dann versiegelt. Nun, wir haben das Unterpfand jetzt von unserer Rettung, indem wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Das ist das Unterpfand von unserer Rettung. Lasst uns zurückgehen eine Minute. Ich habe eine Schriftstelle habe ich aufgeschrieben, hier einige, und wir werden wohl keine Zeit haben, sie alle durchzunehmen. Aber lasst uns zurückkehren zu Ephesus. Der Epheserbrief einen Moment und hier im ersten Kapitel lesen, sodass ihr die richtige Bedeutung davon bekommen könnt. Da heißt in Vers 1, Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch Gottes Wille, den Heiligen und Treuen in Christo Jesu, die in Ephesus sind. Brennen dann weiter und bedenke, Johannes hatte diesen Brief gerichtet an der Epheser, an Ephesus, an den Treuen in Christo, also an denen, wozu Paulus gepredigt hatte und die er erzogen hatte und ernährt hatte mit dem Evangelium. Also, die in Ephesus sind, die Treuen in Christo Jesu. Also, das sagt Brennan noch dazu, das sind also die, die schon in Christo sind. Und wie kommen wir in Christus hinein? Durch einen Geist sind wir alle getauft in einen Körper hinein, das ist der Körper Christi. Weiter. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo. Also in anderer Übersetzung heißt es mit alle geistlichen Segnungen. Und darauf geht er dann jetzt weiter. Denkt darüber nach, er hat uns gesegnet mit aller himmlischen Gnade. Hier heißt es, jede geistliche Segnung ist das Gleiche. Und nun wie wir jetzt zusammen sind in Christus Jesus, als Gläubige, als auserwählte Gemeinde, als herausgerufen, als die, die zur Seite gestellt sind, er hat uns hineinversiegelt durch seinen Heiligen Geist. Und nun offenbart er zu uns alle Dinge, die in der Zukunft für uns sind. Und wir sind jetzt hier bei den sieben Siegeln. Vers 4. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft, in andere Übersetzungen und hier auch heißt es, zur Annehmung von Kindern, also als Kinder angenommen zu werden oder zur Sohnschaft. Durch Jesum Christum, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Oh, welch ein wunderbarer Gedanke ist dieses. Lasst uns noch einen Augenblick weiterlesen. Ich möchte ganz besonders hier zum 12. Vers kommen. Und da heißt es, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also nachdem ihr geglaubt habt, heißt es hier. Oh mein Baptistenbruder, wie kannst du dann sagen, dass das nicht so ist? Du sagst oder ihr sagt, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, als ihr glaubtet. Es heißt hier, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, seid ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und beachte weiter, 14, welche das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Nur finde heraus dann, dass ein Siegel bedeutet, es ist eine vollendete Sache mit Gott. Es ist schon entschieden. Und jeder Gläubige war versiegelt mit dieser Verheißung von Anbeginn an, weil von vorgrundlegender Welt waren wir vorausbestimmt, um als Söhne angenommen zu werden, bevor die Welt je anfing. Oh, welche Hoffnung, also macht es uns, dass wir Ruhe können, unerschütterlich und sicher. Eine Verankerung für die Seele, die nicht hin und her geschleudert wird, aber verankert ist in Christus. Eine Hoffnung, die sicher ist. Vorausbestimmt hat er uns von vorgrundlegender Welt zur Sohnschaft, um angenommen zu werden als Söhne durch Jesus Christus. Oh, wie wunderbar. Ich liebe das, was es hier heißt, eine vollendete Arbeit mit Gott. Und nun lasst mich hier noch eine Schriftstelle euch zitieren. Alle, das steht in Römer 8,30, alle, die ihr vorher gekannt habt, hat er gerufen. Alle, die ihr gerufen hat, hat er gerechtfertigt. Und alle, die ihr gerechtfertigt hat, hat er verherrlicht. Ganz von Anfang an. Gott also in sein großer, unendlicher Verstand sah seine Gemeinde im Voraus und bestimmte sie im Voraus, um als Kinder angenommen zu werden durch Jesus Christus, um ihnen das ewige Leben zu geben am Ende von dem Zeitalter. Was für eine wunderbare Sache. Bruder Devil, oh, das lässt mich schon viel besser fühlen. So, gerade also die Annehmung durch das Blut Jesu Christi. Und nun, seid auf der Hut oder seid dabei, nun wir weitermachen. Nun, wir wissen, es ist ein vollendete, also wir sind vorausbestimmt mit dem Lamm. Der Heilige Geist ist unser Siegel. Und das Unterpfand, das bedeutet, dass noch mehr kommt. Wir haben nur das Unterpfand davon jetzt. Das Unterpfand ist nur eine Anzahlung. Oh, wie wunderbar. Nur eine Anzahlung, die einhält, also die als Bedeutung hat, die festhält und es sichert und es verankert und so niemand kann es mehr anrühren. Es ist eine Anzahlung von unserer Annehmung. Amen. Der Heilige Geist ist jetzt die Anzahlung Gottes in unsere Herzen versiegelt. Also die Annehmung als Söhne wartet auf uns am Ende des Weges. Söhne und Töchter Gottes. So lasst uns jetzt eine andere Schriftstelle aufschlagen, ganz schnell. Und ich habe das hier geschrieben, hier auf eine andere Seite in Römer 8, Vers 22. Ich denke, es ist wunderbar, als ich es gestern studierte und ich schrieb es alles, diese paar Stellen auf hier, und nun möchte ich mich darauf beziehen. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Und nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. O, seht ihr es? Also die ganze Schöpfung seufzt, sagte Paulus. Alles seufzt. Schau diese Bäume an. wie sie kämpfen. Schau diese Blumen an, wie sie kämpfen, um zu leben. Schon alleine gegen den Frost, der sie niederreißen will. Schau die Bäume an, wie sie kämpfen, um ihre Äste hochzuhalten, rauszuhalten, um die Herrlichkeit Gottes zu besingen. Seht ihr? Alles, die ganze Natur, die Tiere, die Vögel, wie sie wegfliegen von dem Feinde ganz schnell und wegkommen, alles seufzt. Und wir auch in uns selber, sagt Paulus, wir seufzen auch mit ihnen, denn wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Aber jetzt, also das haben sie alle diese Jahre getan, bis jetzt, aber jetzt haben wir das Unterpfand von unserer Erbschaft. Oh, was haben wir? Wir haben den Beweis, dass Gott lebt. Wir haben den Beweis, dass Gott mit uns ist. Wir haben den Beweis, dass Gott uns nicht verlassen hat, dass wir sein sind und dass er unser ist, weil wir in unsere Körper, also da wohnt der Heilige Geist Gottes, der herausruft, aber Vater, und nichts gibt es, was das je da wegnehmen kann. Wir sind verankert in Christus. Nun, die Bäume haben das nicht und die Natur hat es auch nicht. Und doch, wir seufzen immerhin mit ihnen weiter, weil wir haben auch bis jetzt noch nicht die Fülle von unserer Annehmung empfangen. Wir haben das Unterpfand davon, die Anzahlung, weil wir sind genommen worden von den Dingen der Welt und sind jetzt Söhne und Töchter Gottes geworden. Oh, was für eine Art Menschen sollten wir sein? Oh, wenn wir darüber nachdenken, denkt darüber nach. Und nun, wir haben das Unterpfand und unser Geist seufzt nach dieser vollen Annehmung. Aber jetzt haben wir das Unterpfand davon. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, ist es das Unterpfand von unserer vollständigen Annehmung oder von unserer vollständigen Erlösung. Oh, wie wunderbar. Ich liebe das. Gut. Also wir warten jetzt auf unsere vollständige Annehmung, auf die Sühne von unserer Annehmung. Und dieses wird wann stattfinden? Bei der ersten Auferstehung. Da ist es, wenn unsere Körper verwandelt werden von diesen abscheulichen Geschöpfen, die wir jetzt sind, und wir werden dann einen Körper haben, wie sein eigenen herrlicher Körper ist. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Wenn er erscheint, dann werden wir erscheinen in seinem Ebenbild. Wir werden einen Körper haben wie seins. Ein herrlicher, verherrlichter Körper. Und alle Prüfungen und Kämpfe des Lebens werden wegschwinden in einen kleinen Nebel und weggeblasen werden, um nie wieder da zu sein. Und alle diese irdischen Tabernakeln, die jetzt seufzen, oh, wir warten auf diese Anzahlung, auf dieses Unterpfand, wir warten, er hat den Satz nicht richtig fertig gemacht, wir warten auf die vollständige Errettung, Erlösung, wenn die in seine Fülle gekommen ist. Aber nun in diese Tabernakeln von Lehm, die wir haben, da ist etwas, was uns sagt, dass wir schon bis so weit auferstanden sind. Amen. Ja, erfasst ihr mich? Also, es ist diese kleine Anzahlung, die das festhält. Bruder Doe, es ist dieses Unterpfand. Nun, einmal liebten wir die Dinge der Welt und einmal sündigten wir und gingen die Dinge der Welt nach und kümmerten uns nicht um Gott und wir waren fremd von ihm, ohne Gott, ohne Christus in der Welt. Aber nun hat Gott seinen Heiligen Geist gesandt und dadurch sind wir gehoben worden von diesen Dingen. Und nun haben wir das Unterpfand, dass wir wissen, dass wir rübergegangen sind von dem Tod ins Leben hinein. Amen. Und hier, so, ich versuchte das hier euch zu zeigen. Ihr habt ja eine Tafel da. Hier ist es, sagt er, wo der normale Sünder läuft, hier unten am Boden. Und nun, der Christen geht etwas höher als dieses. Er steigt über all diesem Zeug auf, rauf, rüber hinaus. Das ist das Unterpfand von seiner Rettung. Und nun, dass ihr wissen wird, also was diese Visionen bei einem bewirken kann, also Gott helfe mir, Und Gott ist mein Richter, ich habe nicht die Absicht, je noch eine Vision zu haben. Und wenn es doch geschieht, werde ich ihn für mich selber behalten. Weil ich sehe jetzt, was es bewirkt. Die Menschen sind einfach nicht bereit für solch einen Dienst. So, du hast es einfach laufen zu lassen, siehst du, und einfach hier weitermachen. Und wenn ich je wieder zurück auf dem Felde komme, werde ich Evangelist sein. Aber schau hier, von hier hinten kommst du, und du kommst hier rauf, und du gehst du rauf in diesen himmlischen, hier oben, hier. Und du lebst dann direkt hier, dort in diese Bereiche. Also, du gehst über das hinaus, wo irgendein Mensch in seine Gedankenwelt aufsteigen kann. Also, du gehst über alle diese Dinge hinaus und das bringt dich gerade in diese Sphäre, in diese Räume hinein dort. Aber siehst du, nun haben wir durch den Heiligen Geist das Unterfangen von unserer Erbschaft, weil wir sind emporgehoben von den Dingen der Welt und wir fahren aber trotzdem mit der Welt. Aber wir sind über der Welt. Oh, Bruder Brennan, Gott sei uns gnädig und gewähre das der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wenn wir an einer Stelle angelangen, dass wir denken, dass die Gemeinde eine schöne Gemeinde ist, oh, wenn wir versuchen, uns zu vergleichen mit den Dingen der Welt, dann versuchen wir, ein besseres Korbballspiel zu haben, eine bessere Korbballspielmannschaft als sie bekommen haben. Also, dann wollen wir ein besseres Gebäude haben. Dann müssen wir bessere Glücksspiele haben. Und dann müssen wir dieses besser haben und jenes besser. Oh, aber wie können wir uns je vergleichen mit dieser Pracht und diesem Schimmern der Welt? Wir sind nicht, also das Evangelium schimmert nicht, es glänzt. Und da ist der Unterschied zwischen Schimmern und zwischen Glänzen, seht ihr? Wir gehen umher und so wie ich schon gesagt habe, also wir nehmen die Leichen von der einen Leichenhalle zum anderen, wenn wir die Mitgliedschaft wechseln und solche Dinge. Und gut, und was für Gutes bewirkt es bei uns? Und wir versuchen es glitzernd zu machen, also große, feine Kirchentürmen, große, feine Gebäude. Und wir müssen ein besseres haben als die Methodisten oder ein besseres als die Baptisten. Aber wir versuchen eigentlich zu wetteifern mit den Katholiken. Und wir haben Glücksspiele und Partys und Essen miteinander und Unterhaltung und alles Mögliche. Aber diese Gemeinde wird nie einen Vergleich aufstellen können mit der Welt. Wie kannst du mit deiner Unterhaltung je einen Vergleich aufstellen mit der Freimaurerloge oder mit irgendeiner von diesen Menschen, die sie unterhalten? Das ist eben ihr Gebiet und versuche du nicht rüber zu gehen auf ihr Gebiet. Aber wir haben etwas, was sie nicht haben. Wir haben Jesus. Lass sie herüberkommen hierher, wenn sie was wollen. Bleibe in Christus. Wir haben Jesus. Und wenn sie es nicht nehmen wollen, also sie können Jesus nicht haben, es sei denn, dass sie hierher kommen. Wenn wir aber dort rübergehen, dann sind wir von seinem Gebiet weg. Versuche nicht zu glitzern. Glänze. Und du kannst nicht glänzen, es sei denn, dass du es durch dich hindurch glänzen lässt. Siehst du? Das kleine Glühwürmchen also glänzt nicht, weil es glänzen will, aber einfach, weil es glänzt. Da ist etwas in ihm, was glänzt. Es ist in ihm selber. Er selber tut es. Etwas an der Innenseite von ihm glänzt dadurch. Gut, und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir müssen nicht besonders sein. Wir müssen nicht anders sein. Etwas mehr sein wollen. Also lass es einfach so laufen und lebe ein göttliches Leben. Und lass einfach Gott durch dich leben. Und dann wird das Glänzen für das Evangelium, seht ihr, nicht glitzern, also danach springen nur Affen und solche Sachen. Also wenn etwas glitzert. Weißt du, also sie springen immer nach etwas, was strahlt. Aber Glänze, das ist was Sanftes, Weiches, das ist die Lieblichkeit des Heiligen Geistes. Nun, wir warten auf der Auferstehung. Gut, jetzt. Versteht ihr das? Dann sage Amen, wenn ihr versteht, was ich da gemeint habe mit dem Unterpfand. Und die Versammlung sagt Amen. Also wir wissen, dass wir rübergegangen sind von dem Tod ins Leben hinein, weil wir sind emporgehoben. Wir sind emporgehoben, nicht in uns selber, aber emporgehoben von den Dingen der Welt, so dass wir jedermann lieben. Und Gott liebt uns und wir wissen es. Und wir beobachten unser Leben und sehen, dass es der Heilige Geist ist. Weil wir kümmern uns ja nicht mehr um die Dinge der Welt. Seht ihr? Das siehst du es. Solange wie die Liebe der Welt ist, oder die für die Dinge der Welt in dir ist, dann ist die Liebe Gottes noch nicht in dir. Aber solange als du darüber bist, dann weißt du, dass du ein Erbe hast. Also du bist eben unterwegs zu deiner vollen Erlösung. Und nun, das wird nicht kommen, siehst du, es sei denn, dass wir erst haben, also erst müssen wir Jesus sehen. Und wenn er kommt, dann werden wir einen Körper haben, wie sein Körper ist. Und dann werden wir gemacht sein, wie er ist. Gut. Nun siehst du, etwas, das war eben hier verloren gegangen. Weil die Bibel sagt es so, und das Buch hier sagt es auch, dass etwas oder wer hat uns erlöst oder etwas hat uns erlöst. Wo sind wir von erlöst? Also etwas müssen wir eben verloren haben, bevor es wieder gelöst werden kann, auch wieder das Wort erlöst oder zurückgelöst werden kann. Da muss etwas sein, das uns zurückgekauft hat oder es uns zurückgibt. Und alle diese Erbschaft, also die ganze Erbschaft, die wir hatten, die gewesen ist, ist uns zurückerlöst. Und dann müssen wir etwas haben, müssen wir etwas einmal gehabt haben, das wir jetzt nicht haben. Aber dieses Lamm kam, um es zu erlösen, seht ihr, und zurückzulösen. Wir hatten etwas, was uns verloren gegangen ist. Und nun beachte, was haben wir verloren? Gut, es wurde Adam gegeben, ewiges Leben zu haben, solange wie er von dem Baum aß, dann hatte er ewiges Leben. Und wir beachten auch wieder, dass Adam, also er war der Erbe der Erde. Er war also wie ein Amateurgott über die Erde. Die Erde war sein. Und alles war in seiner Hand gegeben. Er konnte damit tun, was er wünschte. Er hat es Namen gegeben, hat es genannt, hat alles getan, was er wünschte. Er war wirklich ein Sohn Gottes. Und nun in dem Fall hat Adam dieses Eigentumsrecht darauf verloren. Er verlor es an Satan. Satan übernahm dieses Eigentumsrecht. Adam war sehr träge und so erlöste sein Recht nicht ein, denn er konnte sein Recht nicht einlösen. Aber Satan, der es nicht rechtmäßig besitzt, er besitzt das. Er ist der Gott dieser Erde. So sagt die Bibel es.
Er besitzt.
Nun, nicht weil er dieses rechtmäßig bekommen hat, aber er besitzt es. Nun habt ihr es jetzt erfasst. Satan besitzt es und er hält es in seiner Hand. Der Tod ist in seiner Hand, die Erde ist in seiner Hand, die Welt gehört ihm, jede Nation gehört ihm. Er regiert und kontrolliert die ganze Welt, alles in der Welt. Das tut Satan. Aber dank sei Gott, wir sind nicht von der Welt, seht ihr? So, das siehst du. Siehst du, wir sind, also ich meine nicht die Gemeinde. Er kontrolliert nicht die Gemeinde, er kontrolliert nur die Welt. Er sagte, dass sie von ihm ist und er ist der Gott dieser Welt. Und Jesus sagte es auch und er ist es auch. Er ist der Gott dieser Erde, hat die Augen von den Menschen verblendet. Der Gott dieser Erde. Und er ist aber der Gott des Himmels. Und nun, er besitzt es jetzt nicht rechtmäßig. Also er besitzt es nicht, aber er hat es verloren. Und Adam verlor die Eigentumsurkunde von all diesen Dingen, von all diesem, was wir besitzen, ewiges Leben und das Erbe von der Erde. Und Jesus sagt in Matthäus 5, gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich ererben. Seht ihr? Nun, wir haben es jetzt nicht. Und schau, Es war auch nicht von Adam oder irgend von seinem Samen. Adams Same hat auch absolut alles verloren. Es ist nicht von dem Samen Adams. Ohne Rücksicht darauf, wie sehr wir versuchen, diese Welt zu verschönern und wie sehr wir versuchen, große Häuser zu bauen und all diese Dinge, es gehört trotzdem nicht zu dem Same Adams. Nein, mein Herr, es ging eben nicht zu dem Same Adams. Nein, mein Herr, weil Satan nahm Stumpf und Stil, richtig, denn Adam verlor es. Oh, ja, so viele Dinge könnte gesagt werden, aber... Also, ich möchte ja nicht allzu viel von eurer Zeit jetzt nehmen. Wir haben auch noch ein Tauffeier. Gut, nun. Er besitzt es, der Satan, aber er besitzt es nicht rechtmäßig. Wenn der rechtmäßige Besitzer, also der rechtmäßige Besitzer, verlor es. Und es gibt nur eine Möglichkeit, worauf es ausgelöst werden kann, erlöst werden kann. Nun, das ist durch ein naher Blutsverwandter. Also der Einzige, der es wirklich rechtmäßig auslösen kann. Nun, natürlich, den haben wir bekommen in der jungfräulichen Geburt von Jesus Christus. Nun, ich möchte hier etwas sagen. Also, die erste Sache, das ist, dass wir zurückgehen jetzt möchte. Wir möchten mal zurückschlagen im Alten Testament hier. Ich glaube, ich habe es hier irgendwo aufgeschrieben in 3. Mose, 25, Vers 23 und 24, und da findet ihr die Gesetze der Erlösung, des Lösens. Nun, ihr, die es aufschreibt, also um etwas auszulösen, wenn ein Mensch, als Gott Israel sein gab, ihr macht den Satz nicht fertig, also zerteilte das Land durch Josua, und jedes Stamm, jedem Mann wurde ein Stück Land gegeben, das seine Kinder erbten. Also was also sein Besitz war. Nun, wenn dieser Mann sich verarmte und irgendetwas an einem anderen verlor, nun, der einzige Weg, worauf er dieses wieder auslösen könnte, war durch ein naher Blutsverwandter. Aber zum Schluss musste es wieder zurückkommen. Dieser Mann konnte es nur behalten für einen bestimmten Zeitabschnitt. Also es musste wieder zurück zu seinem ursprünglichen Besitzer kommen. Richtig. Musste also zurückkommen zu dem ursprünglichen Besitzer. Also wenn sie aus dem Stamm Judas waren, also wenn es war, also wenn er da war und dieses war seinem Vater zugeteilt und dann war es eben seine Sache oder irgendein naher Blutsverwandter, der konnte es nehmen. Aber nun, zum Beispiel, niemand könnte rechtmäßig, also sie konnte es festhalten, sie konnte diese Eigentumsurkunde festhalten, sie konnte diese Sache festhalten, bis die Schuld bezahlt war. Aber wenn der rechtmäßige Mann herkam, dann jene Person, also sag mal, zum Beispiel, ich habe einen Besitz und ich verlor es. Und ich verkaufte es an Bruder Neville, der von einem anderen Stamm ist, von Juda. Und vielleicht habe ich es auch verkauft an einen Fremden. Und er besitzt es jetzt rechtmäßig. Er besitzt es. Also er kann jetzt herkommen, dort hineinkommen und diesen Bauernhof bewirtschaften und die Früchte davon pflücken und so weiter. Aber im Grunde hält er nur die Eigentumsurkunde fest. Er konnte es nicht besitzen. Das war ein Gesetz in Israel. Nun, ihr könnt es lesen, liest es in 3. Mose 25 und dann werdet ihr sehen, dass sie es nicht rechtmäßig besitzen konnten, sie konnte es nur festhalten oder einnehmen. Gut, nun zum Beispiel, mein Sohn möchte, also Billy da hinten, also er möchte herkommen und mein Grundstück kaufen. Gut, dann, wenn der Fremde oder Bruder Neville oder irgendeine andere Person es besitzt und diese Eigentumsurkunde festhält. Nun, wenn dieser Käufer, also mein nächster Blutverwandter ist, also mein richtiger Verwandter, dann konnte er es nicht länger festhalten, der jetzige Besitzer. Nein, mein Herr, er musste es abgeben. Jawohl, mein Herr. Also wenn der Preis bezahlt war, also wenn es ihm gab, zum Beispiel sagt $25.000 für diesen Besitz, Gut, dann sagt zum Beispiel Bruder Tony würde herkommen und würde sagen, Bruder Neville, ich möchte aber diesen Besitz von Bruder Branham kaufen. Dann könnte er es nicht kaufen. Bruder Neville würde sagen, nein, mein Herr, ich möchte es nicht verkaufen. Gut, würde er sagen, was willst du denn dafür haben? 25.000. Gut, ich werde dir 35.000 will ich geben. Und ich werde dir das und das noch geben. Ich kümmere mich nicht darum, was du geben willst. Bruder Neville sagt, ich möchte es nicht verkaufen, ich werde es behalten. Aber Billy Powell, der könnte hier kommen und sagen, ich möchte diesen Besitz von meinem Vater haben. Hier sind 25.000. Und da musste er es abgeben. Das ist richtig, weil das war ein Gesetz. Oh, Halleluja! Ich hoffe, ihr Christen, ihr seht es. Wir sind das Salz der Erde. Gott gab diese Erde, dieses an seine Söhne. Er gab uns die Gerichtsbarkeit über die ganze Natur, alle Tiere und alles Leben überall. Aber Adam, unser Vater, verlor es an den Satan. Aber wo ist es hingefallen? Zu dem rechtmäßigen Besitzer, nämlich zu Gott, der es gemacht hat. Amen. Kein Wunder, dass Johannes sagte, er weinte bitterlich, denn er konnte niemand finden, der würdig war, um es zu lösen, auszulösen. Der Mann oder der Mensch musste eben würdig sein. Johannes sagte, er weinte bitterlich, weil er war nicht imstande, weil keiner war imstande, das Buch zu nehmen oder die Siegel davon zu lösen. Und er sagte, nein, niemand im Himmel, niemand auf Erde, in der Erde, niemand unter der Erde, niemand nirgendwo, kein Menschen. Nun, er hat da nicht die Engel missachtet. Bedenke, diese Erde war eben nicht an den Engeln gegeben. Es war die Erbe des Menschen. Denn Gabriel war gewiss würdig und irgendjemand anders war würdig. Michael könnte würdig gewesen sein. Das ist, also er mag vielleicht auch würdig gewesen sein, um das zu tun. Aber es gab da eben keinen Menschen, der würdig war. Seht ihr? Und Johannes weinte laut. Nun, irgendjemand sagte, eben weil er niemand würdig, weil er sich selber auch nicht als würdig erfunden hat. Aber das ist nicht so. Der Mensch war eben so unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, dass er nicht solch einen Fehler machen könnte. Es ging sich nicht darum, dass er nicht nur unwürdig war, also er konnte eben niemand finden, der würdig war. So, gerade dann sagte er, ein Ältester kam hervor, oder ein starker Engel, und sagte, weine nicht, denn der Löwe vom Stamme Juda, Amen, der Wurzel von David, er hat gesiegt, Amen, überwunden, in andere Worte. Er ist würdig, um das Buch zu nehmen, Amen. Bedenke, er hatte ihn bis zu dieser Zeit nicht gesehen. Warum? Er saß auf einem Sitz auf dem Throne da drinnen, Gottes Thron. Er war an der Innenseite von dem Heiligtum. Und er hatte ihn bis zu dieser Zeit nicht gesehen. So, Johannes erwartete, dass er ein Löwe sah, aber er sah ein Lamm. Und da seht ihr, Brüder, durch Sanftmut und durch Lieblichkeit, durch den Heiligen Geist, so überwinden wir. Nicht durch irgendein großer, mächtiger, intellektueller Riese, aber er, der sich demütigen kann, er ist der Mann, der überwindet. Der Mann, der sich umhertreten lassen kann und doch ein Knecht Christi ist, das ist der Überwinder. Nun, er sagte, er hat überwunden und er ist würdig, um das Buch zu nehmen, es zu öffnen und die Siegel davon zu lösen. Nun, wir werden jetzt nachher herausfinden, vielleicht nicht heute, was diese 7 Siegel beinhalten und was sie taten. Nun, lass es uns noch ein bisschen sagen von Erlösung oder von Lösen. Also bevor diese Person erlöst werden konnte, also das Erste, er musste eben würdig sein. Er musste die richtige Art von Person sein. So, dieses wurde erreicht, als Jesus Christus jungfräulich geboren wurde, denn er war Gott. Er war Gott, der selber, sich selber zum Menschen machte. Er war Gott in menschlichem Fleische. Und er musste würdig sein. Und das jungfräuliche Blut von Jesus Christus machte ihn würdig. Nun, wir finden heraus, dass, also wenn du das durch die Schriften verfolgen möchtest, in 1. Petrus 1, Vers 18 bis 20, wenn du die Schriftstelle aufschreiben willst. Also er musste würdig sein. Und er war es, weil er nahm auf sich die Form eines Menschen. Er wurde Mensch, wurde verwandt mit uns. Und da finden wir dann diese wunderbare Rolle von Gott Jehova, der Fleisch wurde, unter uns wohnte, auf der Würdige. Amen. Er hat den Sieg davongetragen. Gott nahm die Form von menschlichem Fleisch an und er kam zur Erde, wurde geboren in einem kleinen Baby und wanderte unter uns. Und durch sein heiliges Blut hat er überwunden. Nun, im Alten Testament, wie machte ein Menschen sein Besitz bekannt, was er unternehmen wollte? Er nahm ein Älteste, 10 Älteste und ging dann zum Tor und brachte dann hervor, vor, was er tun wollte. Also auslösen, was ihm verloren gegangen war oder was verloren gegangen war. Und dann zeigte er vor, wer er war, legte sein Zeugnis ab. Und wir finden diese schöne Geschichte hier, wie ich hier auch eine kleine Notiz davon gemacht habe, so dass ich es nicht vergessen werde, weil ich bin nervös heute Morgen, von Ruth, also eine Verwandte und Boas. Wir haben das noch nicht so lange her durchgenommen und ich möchte, dass er diese 3 Stufen beachtet und jetzt dieses Ruhe. Ich möchte, dass ihr beachtet dieses Ruhe von der Gemeinde. Also genau das Gleiche. Beachte, das Erste, was wir finden, ist, und das haben wir alles schon durchgenommen, in einer Predigt, der Blutsverwandte erlöse. Also Gott wurde Fleisch, um Erlöser zu werden. Er war der hier im 5. Kapitel. Im 5. Kapitel. Und da heißt es in Vers 3, und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegeln. Dann Branham sagt dazu, er ist derjenige, er ist derjenige, den wir anschauen. Nun beachte, wie Ruth, also Naomi, Boas ist einfach ein vollkommenes Bild. Wie Naomi in Hungerszeit die Gemeinde verließ, das Land verließ und rüberging ins moabitische Land, um dort zu wohnen und dort zu verbleiben. Sie verlor alles, was sie hatten. Und als sie dann wegging, also ihr Mann Elimelech starb, während sie da waren, so, sein Erbteil konnte jetzt jedermann bekommen. Und als sie dann kam, als sie zurückkam, da brachte sie diese schöne junge moabitische Witwe mit ihr. Und als Boas diese Witwe sah, sein Beispiel von Christus, mochte er sie und liebte sie. So, er musste sie auslösen. Der einzige Weg, worauf er je diese Frau bekommen konnte, war, das auszulösen, was sein Bruder Elimelech verloren hatte. Und so dann, er fragte seinen anderen Bruder, ob er lösen wollte, einer, der näher war als er, aber er konnte es nicht. Und so ging er dann hin und machte ein vollkommenes Beispiel von den Gesetzen Gottes. Er ging zu den Toren und zog sein Schuh aus und sagte, lass es heute bekannt sein, dass ich alles ausgelöst habe, was Naomi hatte. Und alles, was sie hatte, alles, was Elimelech, mein Bruder, verloren hatte, ich bin jetzt der nächste Verwandte und ich bin derjenige, der es auslösen kann, so ich bin gekommen, um es in Anspruch zu nehmen. Wenn irgendjemand hier ist, der ein gerechter Grund noch vorzeigen kann, warum er, also wenn irgendjemand da ist, der noch näher ist als ich, dann lass es jetzt bekannt werden. Und niemand sagte etwas. So, er zog sein Schuh aus und warf ihn hin, also als Zeugnis. Ich habe jetzt alles ausgelöst, was unser Bruder Elimelech hatte. Warum? Er war ein Blutsverwandter. Und er war ein Blutsverwandter Erlöser. Oh, wie wunderbar ist dieses. Dies ist solch eine wunderbare Geschichte. Und dann, während dieser ganze Zeit ruhte Ruth und wartete, um herauszufinden, wie es zu Ende gehen würde. Und er kam zurück und keiner konnte ein Zeugnis dagegen ablegen. Und er kam zurück und nahm Ruth und diese schöne moabitische Mädchen und sie heirateten und lebten auf diesem Besitz. Welch eine herrliche Geschichte. Also es gibt drei Stufen bei Ruth. Also erst Ruth, die eine Entscheidung trifft. Sie musste sich entscheiden, ob sie die Entscheidung treffen würde oder nicht. Zurückzugehen in ihr Heimatland, genau wie die Gemeinde. Also dann Ruth, die dient. Und sie ging heraus, um aufzulesen. Und dann Ruth, die ruht. Und das ist, was Ruth jetzt tut, die Gemeinde. Nun, und dann Ruth wird entlohnt. Nun, das ist das Nächste, was mit ihr geschieht. Es ist die Entlohnung von der Gemeinde. Nun, wir haben keine Zeit genug, weil ihr habt noch ein Tauffeier und es ist jetzt schon 10:45 und vielleicht können wir das nächste Sonntag nochmal durchnehmen oder irgendein Sonntag in der Zukunft, so der Herr will, dann möchte ich dieses nochmal durchnehmen, um euch zu zeigen, die 7 Hörner, die 7 Augen und genau die 7 Siegel, die 7 Geheimdiensten, die 7 Engel von der Gemeinde, 7 Sterne, 7, oh, dieses einfach. Und gerade hier bindet sich die ganze Geschichte zusammen. Jawohl, mein Herr. Also musste würdig sein. So, Jesus ist würdig. Und bei seinem Wiederkehren werden wir vollständig uns freuen können an der Fülle von diesen Erlösungssegnungen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich erben. Männer und Frauen werden wieder Söhne und Töchter Gottes sein. Und das ganze 1000-jährige Reich wird aufschwingen, wird anfangen. Welch eine wunderbare Sache. Und dieser starke Engel mit dieser lauten Stimme verkündigte, wer ist würdig, wer ist imstande dies zu tun? Und dann der Ärzte sagte, weine nicht, denn der Löwe vom Stamme Juda, er ist würdig und hat überwunden. Und er nahm das Buch und öffnete das Buch und löste die Siegel davon. Er hat bis dahin, oder er hat nie gesagt, was eigentlich mit denen geschah. Wenn wir zu diesen 7 Siegel kommen, dass sie direkt geöffnet werden durch die Bibel hindurch, dann beachte, was stattfindet. Direkt in diesem 7-mal versiegelte Buch, wo wir jetzt uns mit beschäftigen, wirklich, wo wir jetzt drin sind, enthält das Geheimnis, das ganze Geheimnis von allen Erlösungssegnungen Gottes. Bedenke, er ist das Lamm. Er ist der Einzige, der es erlöst hat oder ausgelöst hat. Und bedenke, es ist versiegelt auf der Rückseite des Buches, nicht drinnen geschrieben. Es ist versiegelt an der Rückseite und es ist nicht drinnen geschrieben. Er war der Einzige, der imstande war, sogar das Buch zu öffnen oder zu offenbaren, dieses Buch oder die Siegel zu offenbaren. Also der Einzige, der das tun konnte. So. Dieses ist wieder eine Sache, worüber Sie sich vielleicht zanken mögen, dieses hier drinnen, was damit los ist, aber er ist derjenige, der göttlich diese Sache auslegt. Aber an der Rückseite hier, also, da ist keiner, der das tun kann. Es gehört zu ihm und ihm alleine. Und er ist derjenige, der diese 7 Geheimnissen da heraus offenbaren kann. Und beachte hier, jedes bisschen davon handelt von Erlösung, wie die Gemeinde erlöst wurde und was zurückgelöst werden wird, was ausgelöst werden wird oder gelöst werden wird. Oh, lasst uns in Liebe von ganzem Herzen also alles tun, was wir können. Und ein bestimmter Schriftsteller schrieb eine Geschichte, also gerade bevor ich jetzt schließe und die Versammlung an Bruder Neville zurückgebe. Also freut ihr euch über Offenbarung? Oh, ich liebe es einfach. Und wir haben noch ungefähr 3 Versen. Wir haben ungefähr 3 Versen durchgenommen davon heute Morgen. Aber wir werden es nochmal durchnehmen. Beachte gerade. Also ein Autor schrieb ein Buch von einem jungen Mädchen, das versuchte, Gott zu finden. Ja, so viele Male suchen wir nach Gott und schauen aus nach Gott. Und wenn Gott doch nur überall wäre und du hättest ein großes Gut. Also, wenn er einen großen Thron hätte, die irgendwo steht, dann jedermann würde dann an Gott glauben oder in Gott glauben. Wenn Gott da auf einem großen Thron sitzt, hier irgendwo, und dann sagt man, er sitzt in einer bestimmten Stadt und hier ist er, dieses ist Gott und ihr könnt zu ihm gehen und er kann es einfach, so kann er es wenden, auf diese Weise. Warum? Also jedermann würde ihm dann glauben. Aber der Glaube wird dann leer sein. Wir würden einfach kein Glaube überhaupt haben, seht ihr? Und so wird es sein. Das wird ins tausendjährige Reich sein. Aber jetzt ruft er und versucht herauszufinden, die, also es sieht geheimnisvoll und dunkel aus, seht ihr, und ihr wisst nicht, wie ihr es tun sollt. Aber durch Glauben glauben wir es. Wir glauben es. Das ist der Grund, dass er es tat. Also, und dann was Unverständliches auf dem Band. Jedermann, seht ihr, nun, wenn Gott auf einem Thron sitzt, also dann könnten wir sagen, nun, hier ist er, also da ist Gott. Er wohnt in einem bestimmten Haus und wir wollen dorthin gehen. Und dann würde sie sagen, lieber Herr Gott, würdest du es tun? Jawohl, ich tue es. Und es würde schon getan sein. Gut, natürlich, das ist Gott. Seht ihr, oh, wir können das dann sehen. So, da würde überhaupt kein Platz für den Glaube sein. Glaube würde nicht nötig sein. Würde alles leer sein. Glaube würde einfach nichts Gutes sein. Oder Glaube ist einfach nichts Gutes, bringt kein Gutes, wenn du sicher bist. Was wäre wohl, wenn jede Person in dieser Welt Christ wäre? Was, wenn jede Person geisterfüllt wäre, geisterfüllte Christ? Gut, dann brauchst du überhaupt kein Glaube mehr. Wer braucht überhaupt kein Glaube? Und Glaube ist gerade die Sache, wodurch wir gerettet werden. Es ist Glaube. Und das ist der Grund, dass da einfach verschiedene Meinungen sein müssen. Also es ist deswegen, dass wir auch Glauben ausüben können. Versteht ihr das jetzt? Also ihr habt einfach auch die andere Seite zu haben, seht ihr. Man muss einfach eine schlechte Frau haben, um der Echte richtig herausstrahlen zu lassen, seht ihr? Also da muss eben eine Lüge sein, um die Wahrheit positiv stehen zu lassen und richtig herausstrahlen zu lassen. Wenn alles wahr wäre, dann würde es einfach normal sein, seht ihr? Aber seht ihr, es ist etwas Königliches, etwas Echtes. Wenn Wahrheit und Glaube und so weiter... Nun, da sind wir also. Nun, wir müssen also dieses Für und dieses Wider haben, so läuft es eben. Also wir müssen eben guten Tage haben, dass wir uns, wo wir uns dann erfreuen. Also lieber gesagt, wir müssen schlechte Tage haben, auf das wir uns erfreuen an den Guten. Ihr braucht ein bisschen Krankheit, auf das ihr euch erfreut an guter Gesundheit, seht ihr? Und ihr habt eben eure Täler zu haben, dass ihr euch erfreut an den Berggipfel. Und so, an einem von diesen Tagen, da wird es nur Berggipfel sein. Alles Gesundheit, es wird alles Gott sein, es wird alles Freude sein, es wird eine niemals endende Freude sein. Aber bis dahin, seht ihr, da müssen wir eben dieses Für und dieses Wider haben. Nun, jedermann, der das versteht, sagt Amen. Die ganze Versammlung sagt Amen. Also, dieses Mädchen... sagte, dass sie versuchte, Gott zu finden, überall, wo sie hinging. Und sie ging dann zu dieser Gemeinde, dann zu jener Gemeinde und was dies mehr sei, aber sie konnte ihn nicht finden. Und einmal, da war sie auf der Straße und da war ein kleiner alter Mann, der lief dort, ein kleiner Mann, und er hatte eine große, ganz große Kathedrale auf seiner Rücken. Und er ging da auf der Straße und sie sagt, oh, guter Mann, sagt sie, das ist ja furchtbar nett von dir, sagt sie, aber die ganze Sache da hast du auf deiner Rücke. Also sie sagte, das wird dich zerdrücken. Er sagte, er zerdrückt mich nicht. Er sagte, denn ich bin den Felsen, worauf sie gebaut ist. Er war es eben. Lass uns beten. O Fels der Zeiten, ich bin so froh, dass ich fahre in einer Kathedrale, in dem Wissen, dass wir ruhen auf dem Felsen. Oh, er sagte der Fels, er ist Oder sie ist nicht mehr dann Papier. Vielleicht sollte ich das übersetzen. Sie ist nicht schwerer als Papier. Und wie diese Felsen anfingen sich zu bewegen, also wie diese Felsen ganz schnell sich anfingen mit ihr zu bewegen, da fingen an die schönen Glocken an zu läuten an der Innenseite. O Fels der Zeit, verbirg mich in deiner Gnade und führe mich den Weg herunter, den Strom des Lebens, dass unsere Herzen voller Freude sein werden und Ehre dir alleine klingen werden, also den ganzen Weg entlang. Wir danken dir für diese Heimsuchung heute Morgen deines Heiligen Geistes in dem Wort. Wie er auch hineingekommen ist und das Wort so richtig Wirklichkeit für uns gemacht hat. Vergib uns unser Zu-Kurz-Kommen und alles, was wir getan haben oder gesagt haben, was verkehrt war. Vergib uns deswegen. Hilf uns, besser Christ zu sein. Vater Gott, wir beten, dass deine Gnade auf uns ruhen werde. Ich bitte dich, Herr, wenn es dein Wille ist, dass wir wieder ganz bald zurückkehren können und diese Kapitel hier beenden können und diese 7 Siegel durchnehmen können. Oh, wir schauen aus nach dieser Zeit, Herr, dass wenn du uns das noch tun lässt. Und Vater, gerade hier in unsere kleine Gemeinde, da beten wir, dass du uns dieses gewähren wirst. Dass wir doch diese großen Dinge Gottes verstehen möchten. Nicht, weil wir das verdienen, Herr, aber weil unsere Herzen hungrig sind und wir es einfach glauben. Wir beten, dass du es uns gewähren wirst. Wir beten für unseren Bruder Neville, Herr, unsere treue, gottgesandte Prediger. Wir beten für ihn, dass du ihn helfen wirst, ihn segnen wirst, er und seine liebliche kleine Frau, diese schöne kleine Dinge und seine Kinder. Wir beten für den Vorstand und Diakone und jedermann, der kommt zu dieser Gemeinde. Nicht nur für unsere, aber für alle andere, für andere und alle, die deinen Namen anrufen. Ich bete für meine Freunde durchs ganze Land. Also nur ein Nenne und da sind sie. Vater, ich danke dir hierfür. Ich bete, dass du den Tag beschleunigen wirst, dass wenn Jesus kommen wird und wir alle zusammen versammelt werden, wo es dann kein Tag und kein Nacht mehr sein wird und kein Zeit, dass wir rübergehen werden in die Ewigkeit und wir alle zusammen dort für immer sein können. Gewähre das, Herr. Und wenn es vielleicht so ist, dass hier heute Morgen, Herr, irgendjemand ist, der noch nicht den Herrn kennt, dich nicht kennt als ihr Retter oder Heiland, möge sie dann heute mit dem Lamm bekannt gemacht werden, der dieses 7-mal versiegelte, geheimnisvolle Buch in seiner Hand hält. Möge wir so bekannt mit ihm sein, so in der Zukunft, dass wenn wir sehen, wie diese Siegel aufgebrochen sind, dass wir dann sehen können, wovon Gott zu uns redet. Wir fragen das für Gottes Herrlichkeit und durch den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Und während wir unsere Häupte gebeugt haben, würde vielleicht da jemand sein, der sagt, denke auch an mich, Bruder Brennan, wenn du betest, und ich möchte auch, dass an mir gedacht wird im Gebet, Gott segne dich, Gott segne dich, und Gott segne dich auch, und du, ja, Gott sei gut für dich. Und vielleicht 2 Dutzend Hände oder noch mehr sind gehoben. O Herr, du siehst ihre Hände. Du kennst ihre Wünsche. Du weißt, was in ihrem Herzen ist. Ich nicht. Ich bete, dass du es ihnen offenbaren wirst, Herr, deine Güte und deine Gnade. Gib ihnen Vergebung für was es auch sei. Und wenn es Krankheit ist, Herr, dann heile ihre Körper und mache sie gesund. Handle, Vater, während die Salbung des Heiligen Geistes auf der Versammlung ist, auf der Zuhörerschar jetzt. Und möge der große Gott des Himmels gerade so salben, dass er ein jeder in diese göttliche Gegenwart segnen wird, dass wir, wenn wir von hier weggehen, sagen mögen, diese Morgen, brannte nicht unser Herz in uns, gewähre es, Herr. Nun, ich bin schwach und müde und meine Stimme ist am Ende und ich bete Gott, dass ich Kraft bekomme. Wirst du mir helfen? Wirst du mich stärken? Verbinde diese kleine Wunde da tief da drinnen, Herr. Willst du bitte nur das heilige Öl Gottes da hineinlaufen lassen und jede andere Wunde, Herr, und das für jedermann überall. Wir möchten leben, Herr, zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit, gewähre es. Und heil alle Kranken und Beladene und bekomme die Ehre für dich selber, Herr, weil wir sind uns klar darüber, dass es nicht lange sein wird, dann werden wir diese Versammlungen nicht mehr haben, dann werden sie zu Ende sein, dann werden sie Vergangenheit sein. Und nun, Vater, segne, während wir das alles zusammenfragen durch den Namen Jesu Christi. Und dann, Vater, wir möchten auch fragen, dass du an die denkst, die getauft werden heute Morgen im Namen des Herrn Jesus, dass du ihnen die Taufe des Heiligen Geistes geben möchtest. Also große Herrlichkeit und Ehre, gewähre es, Vater, wir übergeben es dir jetzt alles. Und Vater, bei den alle, ich werfe mich selber auch noch dazu. Vergiss mich nicht, Herr, hilf mir jetzt, ich bete das im Namen Jesu. Amen.